Leipzig, 14. Mai 1852, am Markt Nummer 9. Geehrter Herr, seit Sie mir erlaubt haben, Ihnen bisweilen zu schreiben, ist es eigentlich ein Verbrechen, dass ich von dieser Erlaubnis so wenig Gebrauch gemacht habe. Aber ich habe in der letzten Zeit nur Menschen gesehen und Dinge erlebt, die von wenig Interesse für Sie sein konnten. Als ich nämlich Yorkshire verlassen hatte, ging ich zunächst in die Kohlenbergwerke von Schottland und führte dort ein sehr ernstes unterirdisches Leben, indem ich für mein rotes Gold jene schwarzen Diamanten kaufte, deren Rauch Ihnen von jeher so unangenehm gewesen ist. Am Firth of Forth wieder auf die Oberfläche der Erde gelangt, fuhr ich nach Aberdeen und begegnete einer Lokomotive, welche mit Efeu und Blumen bekränzt war, denn es hatte sich in Schottland das Gerücht verbreitet, soeben sei der Papst in Rom gestorben. In den Hochlanden gab es sonst nichts Neues. Das heißt, es gab so viel Neues, dass das Alte so gut wie vergessen ist. Denken Sie sich, dass von Inverness durch die Hochlande nur noch eine einzige vierspännige Kutsche fährt, eine jeder gelben Kutschen, die früher der Stolz Großbritanniens waren. Wenn auch der Postillon dieser letzten Kutsche gestorben ist, da wird die Reihe an den Papst in Rom kommen und der Dampf der schwarzen Diamanten wird uns dann ohne Unterbrechung von Aberdeen und Inverness bis in die pontinischen Sümpfe bringen. Bei Gelegenheit der pontinischen Sümpfe fällt mir ein, dass ich von Schottland nach Holland reiste und dort an dem Haarlemmer Meer vorüberfuhr, welches unsere guten Nachbarn jetzt vermittels einer großen Dampfmaschine in die Nordsee hineinpumpen. Ein faules Ei, eine tote Auster und ein sozialistischer Schneider können nicht mehr Gestank verbreiten als die von so vielen trefflichen Poeten besungenen versunkenen Dörfer, welche jetzt auf dem Grunde des Haarlemmer Meeres wieder zum Vorschein kommen. Holland hat von jeher nach schmutziger Wäsche gerochen, und es ist wahrscheinlich nur aus diesem Grunde, dass ich nie eine Holländerin habe küssen mögen, wo das Haarlemmer Meer am tiefsten ist. Seit ich aber die versunkenen Dörfer berochen habe, erkläre ich mich aus leicht begreiflichen kosmopolitischen Leichtsinn dazu bereit, lieber, wenn ich wählen müsste, alle Schrecken einer Waffelbude ertragen zu wollen, als Pastor in einem jener versunkenen Dörfer zu werden, auf dem Grunde des Haarlemmer Meeres. Durch Holland reiste ich in mein Vaterland und spürte an der Grenze, dass ich trotz vieler männlicher Eigenschaften doch mit Frauenzimmern eine große Ähnlichkeit habe, indem ich mich bei jeder Grenzüberschreitung gedrungen fühle, zu schmuggeln. Sie wissen, wie sehr die Verderbnis des Weibes zunimmt, wenn es einmal von der Bahn der Tugend abgewichen ist. Obgleich ich gar keine Kontrabande mit mir führte, konnte ich daher doch nicht der Versuchung widerstehen, ein Douanier vor dem Öffnen meiner Koffer zu bestechen. Aber ach, wie sehr hatte ich mich in dem Charakter meines Landsmannes getäuscht. Denn dem Lasterhaften, der alle Zöllner bestochen hat, von Kopenhagen bis nach Gibraltar gelang es nicht, jenen schäbigen, verdrießlichen Preußen zur Annahme eines geheimnisvollen Talers zu überreden. Sehen Sie, und seit diesem Augenblick glaube ich an die Einigkeit und die Unteilbarkeit der preußischen Monarchie und an die hoffnungslosen Anstrengungen aller sozialistischen Schneider. Krefeld war der erste deutsche Ort, den ich erreichte. Ich verfügte mich sofort auf den Abtritt und fand hier unter Glas und Rahmen ein Porträt von Arnold Ruhe. Dies ließ mich auf eine gewisse Entwicklung der politischen und sozialen Ansichten meines Wirtes schließen, und ich nahm ihn daher im Laufe des Tages beiseite und fragte ihn nach seiner Meinung über die Dinge im Allgemeinen. »Verehrter Freund«, erwiderte er, »das will ich Ihnen verraten. Wenn ich ein gutes Glas Wasser habe, da lasse ich ein schlechtes Glas Bier stehen und trinke ein Glas Wein.« Gegen diese tiefsinnige Mitteilung, welche selbst dem großen Philosophen Ruge verständlich sein wird, konnte ich nichts einwenden, und ich habe mich seitdem nicht mehr um die politischen und sozialen Zustände Deutschlands bekümmert, sondern fuhr den Rhein hinauf bis nach Mainz und dann nach Frankfurt, um vor zwei Heiligenbildern meine Andacht zu verrichten, vor der Ariadne und vor einer Larve, die in derselben Halle steht, vor dem Bilde des Fürsten Lichnowsky, dessen Schicksal mir von Herzen leid tut. Meine Freunde sind tot, meine Freunde sind zerstoben und zerflogen. Ohne Feind und Freund führe ich ein Leben wie der Schädel des großen Mammut im Britischen Museum. Ich stiere in die Welt hinein und weiß nicht mehr, warum. Und bisweilen wünsche ich, dass ich mit dem großen Mammut umgekommen wäre in der heiligen Sündflut. Sie begreifen daher, dass ich nicht mehr dichte und trachte und dass ich nichts mehr schreibe als mitunter Briefe an meine Mutter, und die ist schon sehr alt, und an sie, und sie sind sehr krank. Ja, sie begreifen, dass ich ein ganz gemeiner Handelsmann geworden bin, der jüngst auch auf die Leipziger Messe gezogen ist, um mit den polnischen Juden jenen trüben Quinquin zu tanzen, bei dem sich die Phönizier, die Karthager und die Nürnberger längst zu Tode getanzt haben und den nur das erwählte Volk Gottes fortsetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Übrigens ist es mir gestern komisch ergangen. Als ich nämlich mit einem langbärtigen Kaftan im besten Trödel bin, da sehen wir zufällig zu gleicher Zeit nach dem Fenster des nächsten Ladens und schrecken zusammen, wie man erschrecken würde, wenn mit einem Male aus heiterm Himmel ein angeschossener Falke niederstürzte und den Boden färbte mit rotem Blute. Ja, wir blickten hin und wurden beide still, denn an dem Fenster hing ihr Porträt, das eben fertig gewordene. Ich fragte den alten Juden, ob er jenen Mann kenne. Er sagte mir nein, und ich erklärte ihm, dass jener Mann ebenfalls in Arkadien geboren sei, worauf er sich erkundigte, ob sie in Baumwollwaren, in Samt oder in welchem Artikel sie machten. Er macht in Blumengeschäfte, künstlich aus Gold und Silber, auch in Perlen und Edelgesteinen, erwiderte ich ihm. »Ein schönes Geschäft«, versetzte der Alte, indem er wiederholt zu ihnen hinaufblickte, »aber auf der Messe muß er schlechte Geschäfte gemacht haben, denn er sieht sehr traurig aus.« Das war aber ein Irrtum, denn ich habe Herrn Vater Campe nie so jugendlich lustig gesehen als in der verflossenen Woche, wo ich ihn mit wenigstens 100 seiner Kollegen vergleichen konnte und gestehen musste, dass er in der Tat aller Verlegerblüte ist. Während wir gegen Mitternacht unsere Zähne in die Schwämme ritten und von ganzem Herzen auf ihr Wohlsein anstießen, wollte es der Zufall, dass ein kleiner österreichischer Buchhändler eine Bestellung auf mehrere Exemplare ihrer Gesamtwerke, das heißt ihrer Perlen und Edelsteine, über den Tisch herüberreichte. Ich nahm dies als ein gutes Omen an, und gemeinschaftlich schlugen wir großen Lärm, dass bald eine neue Ausgabe erscheine. So nehme ich den Gedanken an, sie mit hinab in die Bergwerke, in das Haarlemmer Meer, den Rhein hinauf, über Felder und Gassen. Bessere Perlen wie sie verstehe ich nicht zu fischen. Ich erfreue mich daher ihrer Schätze. Hat sie vielleicht ein Dr. Eduard Fese besucht? Ich hatte ihn gebeten, meine herzlichen Grüße zu überbringen. Ihr aufrichtig ergebener G. Wert.